Willkommen zum BAG-Podcast.
Ja, willkommen zum zweiten Podcast der BAG-Fanprojekte. Und auch heute haben wir wieder spannende Gäste bei uns in unserer Gruppe drin. Mein Name ist Martin, ich bin aus Mannheim. Und mit mir am Mikrofon ist heute
Dennis aus Kassel. Buongiorno.
Wunderbar. Und unsere Gäste haben wir zum einen die Helen Breit. Sie ist die erste Vorsitzende von unserer Kurve. Gleichzeitig ist sie auch Mitglied in der AG Fankultur und sie ist in der Initiative Zukunft Profifußball. Und wer sie sonst noch ist und was sie sonst noch alles macht, die anderen 1000 Ämter, die ich vergessen habe, die kannst du uns vielleicht gleich mal selbst erzählen, Helen. Hallo.
Hallo. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, wo ich sonst noch engagiert bin. Ich glaube, viele Menschen, die aktive Fußballfans sind, sind in ganz schön vielen Gremien und Netzwerken engagiert. Netzwerk wäre vielleicht ein Stichwort, Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt im Stadion. Da habe ich an dem Handlungskonzept mitgeschrieben. Aufgrund der vielen anderen Projekte sind die Mitstreiterinnen und Mitstreiter da eher alleine ohne mich tätig gerade. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, auf die großartige Arbeit. Ich bin sonst noch im Fanrechtefonds und komme ganz ursprünglich aus Freiburg und bin da in der Supporters Group Freiburg und mache am liebsten eigentlich die lokalen Sachen, wenn wir auch alle mal wieder ins Stadion gehen können.
Na super, das wäre ja reichhaltige Themen für allein drei Podcasts. Gut, Dennis, wen haben wir denn noch als Gast?
Ja, wir haben noch als Gast den Christian Schmidt. Christian ist Fanbeauftragter beim VfB Stuttgart und außerdem einer der beiden SprecherInnen der Fanbeauftragten und ebenfalls Mitglied in der AG Fankultur. Vielleicht stellst du dich auch noch mal kurz vor, Christian.
Genau, Christian Schmidt, die wichtigsten Punkte hast du eigentlich schon gesagt. Wir sind drei Bundessprecher, das nochmal zur Korrektheit. Bei den Fanbeauftragten beruflich hast du schon die wichtigsten Dinge gesagt. Ich bin von Haus aus Sozialpädagoge, war früher bei der mobilen Jugendarbeit und bin seit 2010 dann in der professionellen Fanarbeit und davor ganz normaler Fan im Fanclub.
Ja, wunderbar. Dann vielen Dank erstmal ihr zwei. Und jetzt ist es mir natürlich auch noch eine besondere Freude, unsere Bundessprecherin der BAG-Fanprojekte hier in dieser Gruppe auch vorzustellen. Und auch du, liebe Sophia Gerschel, hast die Möglichkeit, dich jetzt auch hier nochmal kurz unseren Gästen, es sind ja nicht nur alles Fanprojekt-Mitarbeiter und Tätige, die dieses Format hören, ja, etwas zu dir und deiner Person zu sagen.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin im Moment auch noch Mitarbeiterin im Fanprojekt Karlsruhe, arbeite dort seit 2010 und jetzt seit 4 Jahren Bundessprecherin mit meinem Kollegen aus dem Fanprojekt Jena, Christian Helbig, und habe durch die Bundessprecherfunktion auch die Gelegenheit, in verschiedenen Gremien mitzuarbeiten und hatte damit auch die große Chance, so ein bisschen die Taskforce-Arbeit von Helene und Christian unter anderem mit zu begleiten und ein bisschen mit reinzugucken. Genau.
Tolles Stichwort. Also vielen Dank erstmal für euch. Willkommen jetzt nochmal hier in diesem Kreis. Taskforce, das ist der Name, der jetzt mir erstmal hier so im Kopf rumschwirrt. Vielleicht mag ja, ich gebe mal am besten an die Helen weiter, aber der Christian kann dann gerne auch was dazu sagen, etwas zum Thema Taskforce sagen. Was ist diese Taskforce und was für Aufgaben habt ihr da zu bewältigen?
Ich glaube, die erste Konkretisierung wäre, was war diese Taskforce? Weil diese Taskforce ist vorbei und es ist kein ständiges Gremium, es war kein Dialoggremium. Ich glaube, so wurde sehr viel auch in der Fanszene-Landschaft wahrgenommen, oder da würde ich sagen, habe ich auch einiges an Skepsis immer wieder gehört. Warum steigt man in einen neuen Dialog ein? Was will man da eigentlich? Deswegen vielleicht das als erstes vorausgeschickt. Die Taskforce ist ein Kreis an Menschen, der von der DFL zusammenberufen worden ist. Ich glaube, 36 oder 37 am Schluss hat sich immer mal wieder geändert, die im Zeitraum von Oktober bis Dezember in 3 Sitzungen zusammenkam, im Januar nochmal eine Abschlusssitzung und dort Fragestellungen bearbeitet haben, die ganz klar von der DFL gestellt worden sind. Da könnte man jetzt ein bisschen Recherchearbeit machen, ist alles im Internet verfügbar. Es gab verschiedene Fragestellungen zu verschiedenen Bereichen, in der sich die DFL sozusagen Expertinnen und Experten aus ihrer Sicht zusammengesucht hat und 3 Arbeitsgruppen in dieser Taskforce gebildet hat, um dann Rückmeldungen zu diesen Fragestellungen zu erhalten. Und da kommen wir bestimmt ja später noch genauer drauf, was da vielleicht auch diskutiert worden ist und was nicht. Letztlich wurde sehr, sehr kontrovers, ich finde aber auch wirklich sehr konstruktiv und zielführend diskutiert in den Gruppen. Gemündet hat es alles dann in dieses Abschlusspapier, wird es ja auch schon medial und sicherlich in all unseren Kreisen sehr intensiv diskutiert worden ist, dass meiner Wahrnehmung nach in einem klaren Duktus der DFL geschrieben, aber immerhin auch mit DFL-Logo und auch wichtigen Punkten jetzt der Öffentlichkeit präsentiert worden ist. Und jetzt haben wir schon März, die Zeit rennt, finde ich. Und jetzt ist die große Frage, wie geht's weiter damit? Auch darüber werden wir bestimmt noch sprechen. Ich hoffe, das war jetzt ein kurzer Abriss. Hilfreich vielleicht noch zur Rolle von Fans. Es waren insgesamt 6 Fans daran beteiligt, 3 über die AG-Fankulturen. Da sagt Christian bestimmt auch gleich nochmal was dazu. Ich auch über die AG-Fankulturen. Und 3 über das Netzwerk Zukunft Profifußball, in dem wir ja sehr tiefgehende Konzepte ausgearbeitet haben letzten Sommer.
Ja, Dennis, bevor du die nächste Frage stellst, wollte ich eigentlich nur kurz abfragen, welche wichtigen Personen waren denn oder weniger wichtige? Wie hat sich dieses Gremium zusammengestellt? Wer war denn außer diesen Fans, diese 6, die dabei waren, noch von den anderen Institutionen dabei? Wie stellt man sich das vor? Wer gerade will, wer es besser weiß. Aber ihr wart ja beide dabei.
Wir wissen beide Bescheid, aber ich kann ja darauf antworten. Mhm. Letztendlich war es eigentlich eine breite Mischung zwischen Politikern, Leuten, die rund um den Fußball zu tun haben, sei es jetzt im Sponsorenbereich oder im Sportrecht, Chefredakteur, 11 Freunde, Medienvertreter, also da eine ganze breite Gruppe. Ja. Namen muss man vielleicht jetzt gerade nicht nennen, aber in diesem Spektrum hat sich das bewegt. Letztendlich hat die DFL, der Herr Seifert, versucht, eine Mischung zu finden von Leuten aus den Clubs, also auch Vorstandsvorsitzende, Vereinsvertreter aus dem Fußball, DFB, DFL, aber auch aus den Funktionsgruppen, die ich vorher benannt habe.
Also jeder, der am Fußball partizipiert praktisch, sollte irgendwie damit involviert sein. Danke.
Ich habe noch eine Ergänzung. Also wichtig finde ich, dass dort tatsächlich keine Vertreterinnen und Vertreter von einzelnen Vereinen waren oder auch jemand von der DFL in den Diskussionsrunden war, sondern es wirklich darum ging, dass andere sich darüber austauschen, die zwar auch im Fußball sind oder eben auch nicht, aber es war nicht so, dass da jetzt 3 DFL-Vertreter saßen und mit denen ist man dann in die Diskussion gegangen, sondern auch diejenigen, die Vereinsvertreter waren, waren dort für eine Kommission zum Beispiel, also immer in der Rolle, in der Vertretungsrolle. Und ich glaube, dass das wichtig ist für die Frage, was wurde diskutiert, wie wurde es diskutiert und warum muss die DFL denn jetzt nochmal darüber diskutieren, wenn doch schon diese Gespräche stattgefunden haben? Das vielleicht noch als Ergänzung.
Danke.
Was mich noch interessieren würde bei diesen vielen verschiedenen Interessenvertretern, Gremienvertretern, wie ist das Ganze denn moderiert worden? Weil irgendeine Art von Moderation muss ja wahrscheinlich stattgefunden haben, damit das Ganze nicht in eine komplett konträre Haltung überläuft, oder?
Also moderiert wurde das Ganze von Frau Möller. Auch die kann man googeln, so wie, glaube ich, ziemlich alle Menschen, die da auf dieser Liste standen. Und das war ja auch bekannt. Und sie war ja auch bei der Pressekonferenz der DFL dann da und hat das Abschlusspapier vorgestellt. Und begleitet wurde das noch von 2 DFL-Mitarbeitern, die vorrangig dafür da waren, auch Protokoll zu führen, die Diskussionen mitzubekommen, vorbereitende Materialien zur Verfügung zu stellen. Das würde ich sagen, habe ich wahrgenommen als das Steuerungsteam. Und Steuerung ist sehr bewusst, weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, das war nicht nur Moderation, da gibt es ja durchaus Unterschiede in den Rollenverständnissen, sondern es war tatsächlich auch ein Führen und ein Steuern durch diesen Prozess von Anfang bis Ende, aber auch ein sportlicher Prozess, muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Nochmal, weil wir das auch noch nicht gesagt haben, damit das alle auch gehört haben, es waren immer 2 Präsidiumsmitglieder aus der DFL in jeder der 3 Gruppen. Das heißt, die haben sich aufgeteilt, weil sie für sich gesagt haben, sie möchten gerne die Diskussionen mitbekommen, weil das ist ja doch immer was anderes, eine Diskussion zu hören und live dabei zu sein oder am Schluss das Protokoll zu lesen. Da war aber die Rolle vorgesehen als stille Zuhörer. Das heißt, die sollten sich nicht in die Diskussion einmischen, aber hatten eben die Möglichkeit, in diesen Diskussionsrunden dabei zu sein.
Die nächste Frage geht an Sophia. Sophia, wie hast du das Ganze wahrgenommen als Vertreterin der Fanprojekte aus der AG Fankulturen heraus? Wie waren deine Eindrücke? Wie hast du es wahrgenommen?
Also meine Eindrücke waren, dass es unglaublich zeitintensiv war, die Arbeit, die VertreterInnen dort geleistet haben in den Taskforces, dass es sehr inhaltlich war, dass die Vertreterinnen sehr gut vorbereitet waren, also gerade durch die Papiere, die auch durch Zukunft Profifußball schon vorab geschrieben wurden. Da wurde ja schon sehr viel verschriftlicht, was in diese Runden mitgenommen wurde. Und ich konnte das so nach den Gesprächen, konnte ich an manchen Diskussionsrunden so unter FanvertreterInnen teilnehmen und mal so ein bisschen reinhören, wie so die Stimmung ist aus den Taskforces, wie man sich vielleicht jetzt so zukünftig, was man erwartet von der nächsten Runde oder der nächsten Runde. Helene hat ja gerade gesagt, es gab 3 Runden. Und es war ganz interessant, wie so die Stimmung geschwankt sind, so von, puh, naja, auf was haben wir uns da wieder eingelassen, bis hin zu, hey, da kann echt was gehen, so. Da war wirklich alles mit dabei. Und es ist sehr, sehr spannend. Ich habe immer wieder großen Respekt, wie oft man sich auf den Dialog einlässt. Also Helene kann da ja wahrscheinlich viel berichten von vielen Dialogformaten, die es auch schon gab und gibt. Und dass man nicht immer wirklich positiv überzeugt wurde von diesen Dialogformaten und dass man trotzdem wieder so viel Zeit investiert darin. Und ich glaube, es war produktiv. Zum Endergebnisabschlussbericht werden Helene oder Christian sicher noch mal was sagen. Man kann wahrscheinlich daraus viel mitnehmen. Ich glaube, für mich so als Vertreterin für Fanprojekte ist jetzt mal wichtig zu gucken, was geht denn auch für die Fanarbeiter. Ne? Also was ist auch für uns eine Aufgabe, ein Auftrag, was auch später, glaube ich, hier in der Runde noch mal kurz angesprochen wird.
Also mich würde auch, Christian, noch mal interessieren, wie du das noch mal wahrgenommen hast aus deiner Perspektive, beziehungsweise ob es da noch mal eine Unterscheidung zu Helene, würde ich jetzt nicht sagen. Ihr seid, glaube ich, da schon auch ziemlich einig gewesen, dass ihr ähnliche Ansichten habt. Aber was du noch wahrgenommen hast, beziehungsweise was du vielleicht noch ergänzen würdest.
Also was ich ergänzen kann, ist, dass ich würde mal die 7 Fragestellungen beziehungsweise die 7 Themen vielleicht einfach benennen. Es waren nämlich Themen wie Wettbewerbsbalance, Zahlungsströme, gesellschaftliche Verankerung, Ethikrichtlinien, Faninteressen, wirtschaftliche Stabilität und Förderung von Frauenfußball. Und in jeder Sitzung hat man 2 Themen, einmal dann 3 Themen bearbeitet. Und es gab immer konkrete Fragestellungen. War vorher, glaube ich, schon mal das Thema. Aber das zeigt, dass da schon auch eine gewisse Vorgabe war und auch konkrete Informationen. Und ich glaube, das ist schon das, was Helene auch gesagt hat, mit moderiert oder strukturiert. Und ich glaube, dass von außen wahrscheinlich eher der Gedankengang war, da treffen sich 37 Leute in 3 Gruppen und diskutieren dann über die Thematiken des deutschen Fußballs. Tatsächlich gab es in unserer Gruppe am Anfang auch die Intention, müsste man nicht eher über eine Zukunftsvision, wie wollen wir den deutschen Fußball denn haben, über diese Schiene das auch runterbrechen, um dann zu schauen, welche Maßnahmen braucht man denn, um in diese Richtung zu gehen. Das wurde nicht gemacht, wurde uns auch dann erklärt, warum nicht und wie der Prozess vonstatten gehen soll. Umso überraschter waren wir, beziehungsweise auch ich, dass an dem Abschlusspapier dann plötzlich von der Zielvision 2030 dann auch die Rede war, weil das nicht sozusagen der Beginn war, sondern eigentlich das Ende und auch nicht unser Ende, sondern halt das Ende von denen, die es geschrieben haben. Und ich glaube, in der Hinsicht kann man insgesamt aber auch sagen, dass die Gespräche in den 3 Gruppen, die waren gut. Die haben auch total Spaß gemacht. Es war auch total spannend, interessant zu sehen, die unterschiedlichen Sichtweisen, aber auch, wie aus meiner Sicht Kernthemen im Bereich sportlicher Entwicklung, sportlicher Wettbewerb eigentlich unisono auch gleich gesehen worden sind. Also das ist schon was, wo ich nicht missen möchte. Und trotzdem war es so, dass wir, glaube ich, unterschiedlicher Meinung sind von dem Ergebnisbericht, wie man dann diesen zu bewerten hat.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, seid ihr nicht frustig aus diesen Besprechungen rausgegangen, aber das Fragezeichen Vision 2030 bleibt doch, dass das nicht bearbeitet wurde, das Thema.
Ich glaube, man muss es trennen tatsächlich zwischen diesem Prozess und den einzelnen Diskussionen und dann dem Endergebnis ab da, wo sozusagen das in der breiten Öffentlichkeit präsentiert worden ist. Und da gibt es einen deutlichen Unterschied, wo ich auch die größte Kritik dran festmachen würde tatsächlich. Und das haben wir versucht, ja, wir haben ja auch als Fanvertreter und Fanvertreterinnen eine Positionierung geschrieben im Anschluss an die Taskforce und da haben wir versucht, das ja deutlich zu machen und dass das ja so schade ist, dass sozusagen die inhaltlichen Diskussionen sehr, sehr gut waren und auch wirklich überraschend, wie einig man sich in den Grundfesten, in den Grundüberzeugen, warum wir den Fußball lieben, wie wir ihn gut finden, wie wir ihn auch abgrenzen wollen, wie wir ihn in Deutschland machen und wie er in anderen Ländern läuft, wie viel Einigkeit da trotz der verschiedenen Interessenslagen ja auch auf dem Fußball herrscht, das war eher, würde ich sagen, fast beflügelnd. Also was, glaube ich, Sophia auch angesprochen hat, wo wir auch manchmal da saßen und gedacht haben, das hätten wir nie erwartet. Wir haben gedacht, das ist noch viel konträrer. Und das war sozusagen was wirklich Gutes. Und dann ist diese Enttäuschung, die wir beschrieben haben, auch wirklich daraus entstanden, dass sich das eben so gar nicht wiederfindet in diesem Abschlussbericht. Es findet sich auch nicht wieder, dass dort Menschen bereit waren, miteinander zu ringen, um Lösungen, Argumente gegeneinander abzuwägen, wirklich auch in die Tiefe zu gehen, so tief wie es halt möglich ist in so einer Zeit. Man kann damit natürlich auch 10 Jahre verbringen und jeden Tag diskutieren. Das ist ja schon noch nicht zu Ende erschöpft. erschöpft, würde ich sagen. Aber trotzdem, dass so dieser Unterschied, das hat dann die Enttäuschung aufgebaut, dass das Papier, das veröffentlicht worden ist, und wenn man sich eben nicht solche Podcasts wie hier oder unsere, die wir über Zukunft Profifußball gemacht haben, anhört, dann sieht man nur das Endprodukt und dann ist es so, ja, was hat sich da eigentlich geändert? Und warum reden die denn davon, dass sie von was enttäuscht sind? Dann sagen andere, ich habe vorher eh nichts erwartet, jetzt stehen da Dinge drin, die ja sowieso gemacht werden sollen, sowas wie Diversität. Natürlich falle ich vom Stuhl, wenn ich in der Diskussionsrunde höre, dass die Vereine und die DFL keine Diversity-Strategie haben 2021. Ja, und das darf auch nicht 2030 das Ziel sein. Das hätte vor 10 Jahren spätestens das Ziel sein müssen. Aber trotzdem muss es jetzt halt auch endlich irgendwo stehen, weil dann wird es halt auch also ich gehe bei den Punkten zum Beispiel, gehe ich davon aus, dass sie auch einfach umgesetzt werden, weil da auch viele andere, die auch sozusagen auch wirtschaftlich wichtig sind und nicht nur ideell wichtig sind für den Fußball, sagen, Leute, das funktioniert so nicht mehr.
Ich will daran anknüpfen beziehungsweise das Ganze erweitern. Man muss sich das so vorstellen, es gab halt jetzt die Leute aus den Fanszenen, aus dem unser Fußballbereich, die sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht haben, was könnten da für Themen kommen, was sind für Themen eigentlich in den Fanszenen da, und haben sich darüber ausgetauscht und Positionspapiere geschrieben. Sehr detailliert, mit klaren Folgerungen, die man dann auch benutzen konnte in diesen Taskforce-Runden. Die weiteren Mitgliederinnen der Taskforce, die haben sich bestimmt auch Gedanken gemacht, aber nicht in diesem Strukturmaß und in dieser Organisationseinheit bzw. Grad. Und ich glaube, das war auch die Schwierigkeit von der DFL zu sehen, was kann man jetzt diesen einzelnen Leuten und was kann man diesen Gruppen auch zumuten? Was kann man vielleicht auch einem Politiker zumuten, der halt zwischen zwei Sitzungen sich die Zeit nimmt und da seine Sichtweise auf bestimmte Themen auch zu platzieren? Und ich glaube, dass die DFL relativ schnell gemerkt hat, dass die ganzen Gruppen und die TeilnehmerInnen zu viel mehr bereit gewesen wären und waren, wie die DFL am Anfang gedacht hat. Und dadurch haben manche Diskussionen, glaube ich, auch mehr an Fahrt gewonnen, manche inhaltliche Themen auch mehr an Fahrt gewonnen. Und man hat immer wieder gemerkt, dass, oder ich fand es zumindest so, dass man an einem Thema zwar war, aber andere Themen auch eine Rolle gespielt haben. Und man dann eigentlich über andere Dinge noch reden wollte und gesagt hat, aber das gehört doch zusammen. Und dann aber gesagt worden ist, ja, aber das ist doch jetzt ein Thema, das dann nächste Woche oder bei der nächsten Sitzung besprochen werden sollte. Oder das ist ein Thema, das wir eigentlich gar nicht auf der Agenda haben. Und daran sieht man, dass das, glaube ich, in den Taskforce-Runden mehr möglich gewesen wäre. Und das macht vielleicht auch die Enttäuschung an der einen oder anderen Stelle auch mit deutlich. Zeigt aber auch, ja, ich will da jetzt auch nicht nur einen Stab drüber brechen. Ich denke, es war auch schwierig zu sehen, wie das am Anfang dann auch vonstatten ist. Hätte auch ganz anders kommen können. Und am Anfang waren, glaube ich, die Fragestellungen vielleicht auch ganz gut. Dann hätte man vielleicht mal im Prozess ja auch noch mal Dinge ändern können.
Ja, spannend. Vielleicht magst du, Sophia, da irgendwie das ergänzend weiterführen.
Na, meine Frage, weil Christian das gerade so benannt hat, wäre vielleicht auch noch ein, zwei Themen, die ihr positiv bewertet. So. Also die jetzt im Abschlussbericht vielleicht für euch gut oder einigermaßen ausreichend benannt wurden, ob ihr da was dazu sagen könnt.
Also total wichtiger Punkt. Ich glaube, dass das ja auch was ist, was uns im letzten Jahr, also uns jetzt Fans, die wir in diesem Netzwerk Zukunft Profifußball waren, immer wieder auch umgetrieben hat. Natürlich gibt es immer eigentlich immer eine massive Kritik. Aber ich glaube auch eine sehr sachliche Kritik. Und trotzdem ist nicht alles schlecht, was dort steht. Und da sind auch wichtige Dinge erarbeitet worden. Und ich finde zum Beispiel einen Punkt total wichtig, und der geht viel unter. Wir haben in den Konzepten, die Christian angesprochen hat, haben wir 4 Konzepte bei Zukunft Profifußball geschrieben, und eins davon war Fußball als Publikumssport. Und dort haben wir etliche Vorschläge gemacht, vor allem auf so einer strukturell-institutionellen Ebene, wie der Fandialog lokal bei den Vereinen, aber auch bundesweit anders strukturiert werden kann und soll. Und wenn man sich jetzt den Abschlussbericht anschaut, der Taskforce, dann ist es halt 1:1 das, was in diesem Papier steht. Und das geht total unter, weil auch da sozusagen, ich weiß, dass es auch nicht so, ich sag mal, sexy ist, ja, sich diese ganzen Strukturveränderungen anzuschauen und was soll jetzt der Unterschied zwischen einer AG-Fankulturen und einer Kommission-Fans und Fankulturen sein und warum ist eine partizipative Forschung denn total großartig, wenn ich jetzt nicht aus der Wissenschaft komme, verstehe ich darunter jetzt auch eher mal, ja, die wollen halt Umfragen machen. Aber wenn man sich das nochmal detailliert anschaut und ich glaube auch nochmal da in eine Übersetzungsleistung geht, da werden auch sicherlich die Fanprojektmitarbeiter KollegInnen und auch die Fanbeauftragten gefragt, das auch nochmal zu erklären, was für eine Wucht da dahinter steht, weil das ist eins zu eins das, was wir in unserem Konzeptpapier entwickelt haben. Das würde ich definitiv als einen Erfolg sehen und im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung ja auch noch etliche Punkte. Also das darf man wirklich nicht vergessen, das zu erwähnen und auch zu sehen, dass ich dadurch auch, ich sage immer, wenn sich eine Sache in dem einen Bereich ändert, dann kann das auch Auswirkungen auf den anderen haben. Wenn man sich diese ESG-Kriterien anschaut, dann klingen die auch erstmal sehr abstrakt und Zertifizierungssystem und so. Aber wenn man das zu Ende durchspielt, dann hat das viele Effekte auf viele andere Bereiche, auch auf den wirtschaftlichen Bereich zum Beispiel, wenn auch nicht direkt. Und das können andere Menschen viel besser als ich erklären, weil das nicht so mein persönliches Fachgebiet. Aber ich glaube, da lohnt sich es auch nochmal zu gucken, was hinter bestimmten Begriffen steht, auch hinter einem Menschenrechtskonzept, das umfassend gedacht wird, steht unfassbar viel.
Also auch da wieder Bestätigung und Ergänzung. Ich glaube, dass sehr viele Punkte, die in diesem Papier drinstehen, sehr gut sind und auch unsere Zustimmung finden. Sei es jetzt über Diversitätsstruktur, dass auch mehr Frauen nicht nur jetzt im Fußball, jetzt bei den Mannschaften, sondern halt auch in Führungsstrukturen in Zukunft auftauchen sollen, Nachhaltigkeitsthemen, die ganzen Fan-Themen, Fan-Dialog, eine eigene Kommission, nicht unter dem Bereich Sicherheit. Das sind ganz, ganz viele Punkte, die drinstehen. Ich glaube, dass eine Schwierigkeit war, in welchem Kontext diese DFL-Taskforce jetzt stattgefunden hat. Vor 1,5 Jahren, glaube ich, hätte man da rausgehen können mit demselben Ergebnis und wäre vermutlich relativ zufrieden gewesen, weil da Punkte drinstehen, wo man vielleicht vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren nicht unbedingt damit gerechnet hatte. Jetzt ist es halt in dem Fokus von die Spiele finden ohne Zuschauer statt. Die ersten Vereine haben damals angekündigt, dass sie wahrscheinlich pleite gehen werden. Sie müssen spielen. Wir brauchen die Fernsehgelder, um überhaupt überleben zu können. Und alles andere ist erstmal zweitrangig. Und in dieser ganzen Konstellation ist diese DFL-Taskforce angekündigt worden als Idee. Zwischendurch wollte, glaube ich, auch jeder aus dem Fußballbereich da rein, um da irgendwie auch was mitzugestalten. Und ich glaube, die Enttäuschung ist jetzt halt auch da, dass in diesem eigentlichen Kernpunkt Wirtschaft, Wirtschaftsthemen, nationales Financial Fair Play, dieses, wie soll denn der Wettbewerb in Zukunft aussehen? Da halt im Gegensatz zu den anderen Themen das relativ dünn ist. Da stehen zwar ein paar Schlagwörter drin, die auch bei der Pressekonferenz noch mit anderen Schlagwörtern untermalt worden sind, die aus diesem Kreise gerne auch da drinnen im Papier gesehen worden wären, die aber irgendwie den Weg nicht in das Papier gefunden haben. Zumindest aber eine Pressekonferenz. Und ich glaube, da entzündet sich das Ganze. Und da ist auch so ein bisschen die Enttäuschung und die Kritik, warum kommen diese Punkte nicht da rein. Andererseits muss man auch sagen, wir haben jetzt ein Papier scheinbar, das so geschrieben worden ist, dass es dann auch viele Punkte gibt, wo die DFL relativ zügig umsetzen kann. Entweder weil sie sowieso schon vorhatte oder weil sie vielleicht auch gesagt hat, die Punkte sind ganz okay. Was eher dazu führt, dass vielleicht diese Kommission Taskforce in irgendeiner Form weiterarbeitet, um da wieder die nächsten Schritte gehen zu können. Aber das muss jetzt auch die Zukunft zeigen, ob das dann positiv zu sehen ist oder ob das dann halt so ein Ausruhen ist auf ein paar Punkte, die man halt jetzt einfach umsetzt.
Ja, würde ich sagen, gerade Sophia, wolltest du es noch ergänzen oder was dazu fragen?
Ja, was fragen bzw. ergänzen. Ich meine, Christian, Helene und ich, wir sitzen ja auch in der AG Fankultur und jetzt schon die ein oder andere Zeit. Und wie würdet ihr das einschätzen, die Kommunikation in dieser Struktur und in der, die ihr in den Taskforces hattet, ist da was möglich zu übertragen, mitzunehmen? Oder gibt es da einen Lerneffekt, den man da mitnehmen kann? Hat das irgendwie eine Auswirkung? Also, weil ja auch der Dialog in der AG Fankulturen, der ist gut, aber trotzdem gibt es immer wieder auch Kritik, auch was die Veröffentlichung am Ende angeht. Ne? Auch wie hier der Abschlussbericht, wie wurde der dargestellt. Gibt es irgendwas, was auch die DFL mitnehmen kann aus diesen Taskforces, vielleicht in die schon bestehenden Dialogstrukturen, die da sind?
Natürlich eine klassisch konstruktive Frage, wo ich nochmal kurz drüber nachdenken muss, was kann man da noch mitnehmen? Aber im schnellen drüber nachdenken würde ich sagen, die klare Trennung von Beratung und Dialog. Also man hatte dort eine beratende Funktion. Es war von Anfang an klar, für mich war von Anfang an klar, ich glaube nicht für alle in der Öffentlichkeit, aber dass es um Empfehlungen geht. Es geht nicht um Entscheiden und dann muss ich mich vorher selbst entscheiden, ob ich mitmache beim Empfehlungen erarbeiten oder nicht, ob mir das reicht oder nicht und in welcher Rolle. Und ich glaube, da nochmal diese Klarheit auch, wenn es jetzt wirklich dazu kommt und wir das hinbekommen, dass aus der AG-Fankulturen eine Kommission Fans und Fankulturen wird, deutlich zu machen. Und da waren wir jetzt in der AG-Fankulturen ja seit 2015, 2016 in Diskussionen dazu. Diese AG-Fankulturen ist ein Beratungs- und Kompetenzgremium, nicht weniger, aber halt auch nicht mehr. Und deswegen entzündet sich da immer wieder die Frage daran, kann man da was entscheiden? Nein, wenn ich ein Beratungsgremium bin, entscheide ich halt einfach nicht, sondern dann berate ich und empfehle und kann das sehr laut und mit hoffentlich guten Argumenten machen. Am Schluss entscheiden andere. Und ich glaube, das ist was wir nochmal mitnehmen können, wie wichtig es ist, und das kann man nicht zu viel machen, das zu erklären, es voneinander abzugrenzen und den Mehrwert von diesem Format zu sehen. Und deswegen schlagen wir aber ja bei dieser Kommission Fans und Fankulturen auch vor, unterhalb dieser Ebene ein Dialoggremium nochmal einzuführen, in dem ich nämlich miteinander streiten kann, in dem ich klären kann, was Partizipationsansprüche sind und auch Dinge rausfinden kann, wo ich tatsächlich Einfluss habe und mitbestimmen kann. Aber ich kann das nie im Großen und Ganzen, das ist in meinem Verein nicht so. Und warum soll es bei der DFL anders sein, aber eine Klarheit darüber zu schaffen. Ich glaube, es hat sich jetzt bei diesem Taskforce-Prozess auch wieder gezeigt, dass es unklar war, warum entscheiden die das nicht? Warum müssen jetzt danach Leute wieder was entscheiden? Dann muss ich es halt 100-mal sagen davor und nicht mal kurz von Empfehlungen sprechen und danach denke ich, es haben schon alle verstanden. Ich glaube, das ist was uns alle im Fußballkontext immer wieder bewegt, da Klarheit reinzubringen.
Ja, interessant. Vielen Dank. Christian, siehst du dieses sogenannte Untergremium unter dieser Fankulturlandschaft, was das kommt oder wie soll sowas aussehen?
In dem Fall wäre es ja zukünftig kein Untergremium, sondern es wäre eine Kommission. Das hätte nochmal einen ganz anderen Status. Und ich glaube, dass Fans immer in den letzten Jahrzehnten die Schwierigkeit hatten, dass er halt oft unter dieser Brille Sicherheit gesehen worden ist. Und solange das halt der Fall ist, werden einfach auch bestimmte Themen besprochen und bestimmte Themen halt nicht besprochen oder nicht in der Hinsicht, dass man dann frei gestalten kann. Und ich glaube, das wäre rein formal, aber auch als Sichtweise oder sichtbares Zeichen nach außen, nach innen, ein Riesenschritt, wenn man das entkoppeln würde. Wir würden trotzdem vermutlich Themen haben, die den Bereich Sicherheit betreffen. Also ohne jetzt da was vorauszuschauen zu wollen, was jetzt vielleicht kommt oder auch nicht. Das liegt einfach in der Natur der Sache und trotzdem wäre es ein anderes Standing. Deswegen glaube ich, dass das schon auch eine wichtige Sache wäre. Vielleicht nochmal als Ergänzung zu dem, was Herr Lehn gesagt hat, was aber auch vielleicht in die Thematik reinspielt. Ich bin überzeugt davon und ich weiß, dass die beiden Verbände in den letzten Jahren einige Arbeitsgruppen hatten, die interdisziplinär besetzt waren, die richtig gute Ergebnisse hatten. Die Schwierigkeit aber war häufig, dass diese Ergebnisse nicht publiziert worden sind und auch nicht, was mit diesen Ergebnissen passiert sind. Und ich glaube, dass sich da beide Verbände keinen Gefallen getan haben. Ich glaube, wenn sie darüber reden würden, es gab diese Arbeitsgruppe, das wurde diskutiert in diesen Konstellationen, das waren die ganzen Themen. Dann wären sehr, sehr viel überrascht, nicht nur im Fanbereich, sondern auch viele andere Gruppen rund um den Fußball. Und dann könnte man erklären, was sind jetzt die Punkte, warum man vielleicht manche Dinge umsetzen kann oder nicht kann oder was vielleicht noch dauert. Aber solange das nicht geschieht, ist halt immer so ein ungutes Gefühl. Und ja, das ist, um es vielleicht nochmal klar zu benennen auch, ich finde, dass das Abschlusspapier, wenn man das so für sich liest, sind da viele gute Punkte drin. Wenn man die ganzen Diskussionen sieht, dann finde ich, dass da etwas rausgenommen worden ist oder nicht so in diesem Maße drin steckt, wie in der Taskforce diskutiert worden ist. Und das ist einfach schade, weil dann hätten wir, glaube ich, noch ein besseres Gefühl bekommen. Und aus meiner Sicht geht es auch nicht darum, da ein Papier zu schreiben, was der DFL gefällt, sondern wo dann die Leute, die das lesen, sagen, jawohl, das sind die Themen, und das sind die Schwierigkeiten vom Fußball und da muss sich der Fußball damit beschäftigen. Und wenn da auch Dinge drin stehen, die dann kontrovers diskutiert worden sind, dann soll es bitte auch so sein, weil es dann auch die Bandbreite darstellt. Es soll nicht ein mehrheitsfähiges Papier sein, wo dann 1:1 da übernommen werden soll. Das ist nicht mein Ziel gewesen.
Interessant. Also ich finde jetzt auch sehr gut, dass du nochmal diesen Aspekt diesen Sicherheitsaspekt im Fußballbereich, der so bei der Politik halt so eine große Rolle spielt, dass der unsere Arbeit eigentlich verbessert, beziehungsweise gar nicht so darstellt, denn mit Sicherheit haben wir im Wesentlichen eigentlich gar nichts zu tun. Und vielleicht kann die Sophia da nochmal irgendwas ergänzen.
Ich wollte einfach nochmal Christian und Helene unterstützen, indem allgemein dieses Sichtbarmachen von Prozessen, von Gedankenvorgängen, von Überlegungen, das ist immer ein riesengroßes Problem, wo es sich nicht so ganz erschließt, auch für Fans, warum das ein Problem ist, also dieses Sichtbarmachen. Ich glaube, das ist so eine große Krux, in der wir uns schon seit Ewigkeiten im Kreis drehen, zu sagen, benennt's doch einfach. Also die Leute müssen es halt verstehen können, also nachvollziehen können. Die müssen nicht überall, wir können nicht überall mitgenommen werden, das ist klar. Also wir werden jetzt nicht über Milliarden entscheiden, aber es muss klar sein, dass was entschieden wird und warum das vielleicht passiert so. Und auch dieser Vorschlag, wie die Kommission für AG-Fankultur, nicht mehr AG-Fankulturen, sondern die Kommission dann mit ihren Unter-AGs, macht es vielleicht auch wieder transparenter, weil einfach viel mehr eine Möglichkeit haben, in den Dialog zu kommen. Es sind so Untergruppen, wo dann auch der einzelne Fan kommen kann und sagen kann, ich habe hier, das verstehe ich nicht oder wir haben das Problem am Standort, Verband oder Organisation, bitte erklärt uns, wie das funktioniert. Im Moment hat man die AG-Fankulturen und das ist so das, was es gibt. Also ich glaube, es würde den Weg für jeden einzelnen Fan erleichtern, ein bisschen mehr Sichtbarkeit und Transparenz zu bekommen, was einfach für mich das größte Problem in der Kommunikation ist.
Was mich nochmal interessieren würde, ist, seht ihr denn insgesamt eine Tendenz zu mehr Gehör, was Fans angeht, also zu weniger einem Ignorieren, es sei denn, es kommen mal provokative Spruchbänder oder Skandale und Skandelchen, eine Tendenz hin zu mehr konstruktiver Mitarbeit für aktive Fußballfans?
Ich finde es eine wahnsinnig schwere Frage, aber eine ebenso wichtige Frage. Ich habe das ja auch öffentlich gesagt und ich meine das sehr ernst, das, was jetzt sozusagen als letzten Akt, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass Fans sich sehr konstruktiv eingebracht haben. Ich finde, da darf kein falsches Bild entstehen, sondern das ist eine Geschichte der letzten 20 Jahre, die man aufzeichnen kann und aufzeigen kann. Aber ich empfinde gerade das, was auch letztes Jahr nochmal passiert ist, also so das letzte Reinwerfen, was man hat an konstruktiven Vorschlägen, Konzepten, Zusammenschreiben von allem, was auch bisher da war, diese Konzepte von Zukunft Profifußball, haben ja auch nicht bei Null angefangen, sondern haben versucht, ja alles Mögliche aufzugreifen, was fanpolitisch schon seit langer Zeit rumkursiert und das sozusagen auch zusammenzutragen, garniert mit neuen Ideen. Und ich habe das öffentlich gesagt und das, ich meine das auch so, ich kann mir nicht vorstellen, wie man noch mehr unter Beweis stellen soll, dass man Ansprechperson ist, dass man ernst genommen werden sollte und muss, weil man sich konstruktiv einbringt und es darf trotzdem niemals, also ich glaube, dann werde ich halt, wenn das nicht passiert, wenn wir jetzt nicht auch dann wirklich einen Richtungswechsel spüren und erleben, dann habe ich keine Argumente mehr für Menschen, sich auf die Art einzubringen, weil was bringt's denn dann? Also, und das soll überhaupt nicht, ich mag das nicht und da seid ihr auch sozusagen die richtige Adresse, also das ist der richtige Rahmen, um das auch darüber zu sprechen, weil ihr das ja auch so seht, aber ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Es sind nicht die einen, die Guten, die 30 Seiten Konzepte schreiben und die anderen, die Schlechten, die ein pointiertes Spruchband machen, sondern im Idealfall haben wir ja alles zusammen und sehr zugespitzt, sehr lange, immer so wie jeder Mensch auch Lust und auch die Möglichkeit hat, sich einzubringen, aber auch, was der Stimmungslage entspricht. Und das ist sozusagen der Punkt, den ich jetzt merke, dass der massiv fehlt, seit wir Geisterspiele haben, dass alle Menschen, alle Fans, auch gerade in den aktiven, organisierten Fanszenen, sich auf ihre Art ausdrücken können und wir fast so eine Überlagerung von langen Gesprächsrunden, ellenlangen Papieren, sozusagen diesen schriftlichen Auseinandersetzungen haben, weil uns nicht so viel mehr anderes bleibt und ich viel mehr dieses Zusammenspiel wieder hätte, weil ich glaube, das Zusammenspiel funktioniert immer richtig gut, wenn die gemeinsamen Ziele klar sind, aber es gibt auch 10 Wege mindestens, die ich gehen kann, die alle in einem konformen Rahmen sind, aus meiner Perspektive auf jeden Fall, aber natürlich manchmal derber, manchmal zugespitzter, manchmal plakativer da sind und das fehlt mir tatsächlich sehr und ich weiß nicht, und das ist mein großes Fragezeichen, ob es uns gelingt, ohne diesen Druck, der dadurch auch erzeugt wird und auch eine Stimmungslage, wirklich diesen Richtungswechsel einzuläuten oder ob es jetzt nicht irgendwie auch einfach ist, uns mit unseren eigenen Waffen sozusagen zu schlagen, die uns jetzt gerade nur zur Verfügung stehen, nämlich ganz viel schreiben, ganz viel Gespräche führen. Das dauert natürlich auch immer ewig und wir können nicht in 3 Jahren nochmal hier sitzen und sagen, jetzt haben sich schon mal 5 Punkte verändert, weil das wird nicht spürbar, sondern wir brauchen eigentlich das Plakative, was uns im Stadion fehlt, brauchen wir jetzt von den Verbänden und dann werde ich immer gescholten, das Symbolpolitik, dann denke ich, ja, dann macht das aber mal. weil ihr macht so wenig sichtbar, was ihr verändert, dann verändert jetzt 10 Punkte und dann haltet ihr eure Banner hoch, weil dann wird es auch mal spürbar. Dann hätten wir vielleicht so ein bisschen einen Richtungswechsel.
Ja, danke schön.
Ja, jetzt muss ich trotzdem nochmal bei dir hängen bleiben, Helen. Und zwar, meinst du, dass die Fans verloren oder verlieren jetzt in der Zeit, wo sie eben nicht in die Stadien kommen, weil die Verbindung irgendwie fehlt? Oder wie schätzt du das ein? Es ist ja gerade ganz, ganz schwierig, die Situation. Kann ich den Christian dann auch gleich anschließend um seine Meinung fragen, wie das denn ist? Die ganze Arbeit, die ihr jetzt macht, die, wie du es ja gerade schon beschrieben hast, ihr beschränkt euch jetzt auf Schreiben oder vielleicht Telefonieren, was auch immer. Aber der wirkliche Prozess der Begegnung, der fällt aus, der aber so wichtig ist, gerade auch für das Zwischenmenschliche und den Austausch insgesamt. Geht die Entwicklung dann dahin, dass, wenn das so weitergeht mit den Geisterspielen, dann wird es für den Fan schwarz aussehen? Oder wie schätzt du es ein?
Also ich habe mich immer verweigert, so in die Glaskugel zu gucken, weil ich es so schlecht abzuschätzen finde. Ich kann es aber für mich selbst ein paar Sachen sagen. Also ich merke natürlich, dass mir diese Rückkopplung fehlt. Also ich glaube, alle, die jetzt nicht permanent im Fernsehen unterwegs sind, unterschätzen das vielleicht, was da ja permanent am Spieltag stattfindet und auch drumherum. Ja? Das heißt, du triffst so viele Menschen und dann hast du da ein Gesprächsfetzen, dann diskutierst du da dazu, dann kriegst du da eine Resonanz auf was du getan hast oder nicht getan hast. Du gibst eine Rückmeldung. Also da passiert ja so viel Austausch, ohne dass der gesteuert ist. Das fehlt, finde ich, massiv, weil man sich manchmal vorkommt, als ob man in so einem luftleeren Raum unterwegs ist. Jetzt hier mit dem Podcast, das ist total gut, aber es ist auch eine Einbahnstraße. Ja, wir reden und dann kann ich mal gucken, ob in den sozialen Medien irgendjemand was dazu schreibt. Manche Menschen schreiben uns E-Mails. Das finde ich sehr, sehr großartig. Auch Menschen, mit denen ich vorher nicht meine Kommunikationsräume hatte im Stadion. Aber ich finde, das fehlt total. Und dann, ich glaube, das darüber sprechen wir alle ja auch an vielen Stellen. Überhaupt die Frage, wie stark ist diese Solidargemeinschaft, fast ja so eine Schicksalsgemeinschaft, weil man halt immer, man teilt diese Liebe zum Fußball und zum Verein und das verbindet einen. Und jetzt ist die Liebe sehr vakant und wird hart auf die Probe gestellt. Der Versuch ist, den Verein wie immer trotzdem irgendwie über alles zu stellen, damit man da diese irrationale Bindung auch weiter aufrechterhalten kann. Und alles bröckelt aber so ein bisschen, weil für mich ist es so, weil mir die genialen Erlebnisse, warum ich auch Fußball so aktiv lebe, einfach fehlen. Und das ist halt im Stadion zu sein. Und das ist ja nicht, natürlich im besten Fall ein grandioser Sieg, aber es kann auch die schlimmste Niederlage auf der Welt sein. Und auch das ist dann ein prägendes Ereignis, das ich mitnehme und diese Interaktion mit den, auch mit der Mannschaft, mit aber auch Menschen aus dem Verein, das fehlt ja alles, auch die Auseinandersetzung, das Streitbare da drin. Und ich glaube, dass das alles zusammen dazu führt, dass es sehr bröckelig ist. Ich nehme es als sehr bröckelig wahr. Und ich im Moment habe ich immer noch Wahnsinnslust, wenn du mir sagst, morgen volles Stadion, Dreisamstadion, Heimspiel, sage ich genial, ich packe alles ein und kann nicht schlafen, weil ich mega aufgeregt bin. Aber ich weiß nicht, wie lange das noch anhält, je länger wir uns in diesen Negativspiralen auch bewegen, die ja von allen Seiten immer wieder auch befeuert werden. Ja? Und bitte lasst uns nicht über Vorstöße aus Bayern sprechen, aber die tragen ja nicht dazu bei, dass man irgendwie sagt, ah cool, mit dem Fußball geht es ja doch positiv voran.
Christian, kannst du da noch was ergänzen dazu? Das war ja schon ein volles Paket. Danke.
Mir schwirren jetzt verschiedene Wortfetzen durch den Kopf. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das irgendwie einigermaßen geordnet bekomme.
Mach mal, Emotion oder Spontanität ist immer gut.
Mal anzufangen. Ich glaube, einmal war ja die Frage, wie so die Zukunft aussieht. Ich glaube, das kann man nicht wirklich vorhersagen. Das ist wirklich Glaskugelleserei. Macht im Moment, glaube ich, keinen Sinn. Es kann in alle Richtungen gehen. Auch in die Richtung, also auch das Thema jetzt, werden jetzt Fans mehr wahrgenommen? Ja, nein. Ich glaube, dass in diesen Konstellationen, wo wir waren, wir erreicht haben, dass die anderen Teilnehmerinnen uns als wertvolle Gesprächspartner wahrgenommen haben, die einfach ihre Gedanken hatten. Und ich glaube, dass in vielen Bereichen auch nochmal ein großes Verständnis beziehungsweise sogar eher Verwunderung war, wie kann es sein, dass so ein Club-Fan-Dialog oder so ein Dialog zwischen Verband und Fanszene eigentlich nicht bisher schon ganz normal gelaufen ist und auch eine Kommission nicht ganz normal eingeordnet worden ist, nicht in diesem Bereich Sicherheit. Also da war ganz viel Punkte, die irgendwie relativ schnell klar waren in diesem Teilnehmerinnenkreis. Und deswegen ist das schon mal was Positives. Und darauf kann man aufbauen mit dem Wissen, dass wir an diesem Punkt, glaube ich, schon immer wieder waren, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Gleichzeitig geht es mir auch so, dass wenn jetzt ich so meine Arbeit betrachte, die wesentlichen Punkte, warum ich die Arbeit mache und warum mir die Arbeit so Spaß macht, die kann ich im Moment gar nicht so richtig machen. Also so dieses Beziehungsarbeit, dieses am Spiel zu sein, Leute zu sehen, aber auch außerhalb vom Spieltag mit den Leuten in Kontakt zu sein, ist doch sehr reduziert. Und ich bin froh über das Medium Videokonferenz und trotzdem ersetzt es nicht einen direkten Kontakt und auch das gemeinsame Erleben. Selbst wenn man dann jeder auf seiner Seite ein Bier in der Hand haben sollte, ist es trotzdem noch was anderes. Und deswegen wird es total spannend, je nachdem, wie lange das geht, was da für Themenbereiche sind, in welche Richtung sich das entwickelt, ob es noch mehr Leute gibt, die sagen, nee, eigentlich war es das jetzt für mich und ich habe festgestellt, andere Lebensbereiche sind auch spannend, oder ob die Sehnsucht auf Stadion noch viel größer wird. Ich glaube, das wird es beides geben. Wir müssen als komplette Fanarbeit auch mit unseren Fans sehen, auch nochmal gucken, wie laufen die ersten 2, 3 Spieltage ab, um da ja nicht schon Schlagzeilen zu produzieren aus einer Freude heraus, die dann wieder negativ rumschlägt. Und gleichzeitig jetzt nochmal auf die Taskforce zu kommen. Man hat halt verschiedene Themen gehabt, die wir besprochen haben. Und gleichzeitig ist parallel dazu eine andere Diskussionskultur zum Teil entstanden. Es gab diese Diskussion rund um die Fernsehgelder, wo einerseits aus meiner Sicht Vereine zum ersten Mal sich committed haben, in kleinen Runden auch zu diskutieren, wie kann sowas auch gestaltet werden, wie kann vielleicht auch was Neues entstehen. Und gleichzeitig gab es aber auch wiederum einen klaren Cut und einen klaren Hinweis, wer sozusagen auch weiterhin die Macht hat. Und das alles parallel zu einer Taskforce-Struktur, auch andere Themen, die, glaube ich, schon auch dazu geführt haben, dass diese Fragezeichen, inwiefern die Verbände, die DFL konkret, der Fußball da auch bereit für Veränderungen ist, dass die halt größer geworden sind. Auch manche Aussagen von Protagonisten aus dem Fußballkontext, da gibt es ja immer so 2, 3, die immer wieder auch was sagen, sind aus meiner Sicht nicht unbedingt mehrheitsfähig für den Fußballbereich, aber die prägen halt und die machen halt viele Dinge vielleicht auch nochmal so, dass die Kommunikation zwischen Fans und Vereinen, aber auch der DFL schwieriger wird. Das war jetzt salomonisch formuliert, habt ihr das gemerkt?
Ja, aber war doch okay. Also das mit dem Machtgefüge kam ja schon ziemlich deutlich auch raus. Vielleicht an dich, Sophia, nochmal. Wir sind ja auch als Fanprojekte in einem ziemlichen Dilemma, auch in diesem ganzen Kontext jetzt der Diskussion. Wo siehst du dann noch Herausforderungen jetzt für uns in naher Zukunft, ohne auch jetzt wieder die Glaskugel irgendwie hier reinschieben zu wollen? Und Was wären noch Themen, die angegangen werden müssen oder Fragen, die in der Zukunft kommen können?
Ich glaube, es ist ein bisschen abhängig davon, auf was ich es jetzt beziehe. Ich würde es jetzt mal so auch auf die Taskforces und aus dem Prozess auch mal beziehen. Ich glaube, da ist bei uns jetzt auch ein ganz wichtiger Anteil, so die Vermittlung, so eine Schnittstelle zu sein, auch wieder zu transportieren, Leute vielleicht wieder aktiv anzustoßen und zu sagen, hier, es gibt diese Taskforce, es gab die Prozesse, es gibt die Papiere, es gibt Möglichkeiten, mit Leuten in Kontakt zu kommen zu verschiedenen Themen. Was ist eigentlich an unserem Standort? Was passiert eigentlich hier bei euch im Verein? Wie sind denn die Themen angegangen? Welche sind euch wichtig? Ich glaube, da haben wir, also können wir auch ein bisschen mit drauf gucken, wie aktiv das läuft, wie aktiv auch ein Verein auch auf Fans zugeht. So, ja, also auch mit den Fanbeauftragten zusammen das lokale Netzwerk da wieder zu aktivieren, weil man kommt so, ja, eigentlich im Moment hat man fast jedes Wochenende frei, in Anführungszeichen. Man macht Angebote oder so, aber es ist nicht so, wie man es sonst macht und man verliert so ein bisschen den persönlichen Bezug. Wie Helene das vorhin gesagt hat, ganz viel passiert einfach am Spieltag und das fällt gerade weg, alles, was um den Spieltag passiert. Und vielleicht kann man mit den Themen auch Leute wieder ein bisschen zusammenholen. So, ne? Also das ist uns einfach diskutieren und im Gespräch bleiben. Das wäre wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass die professionelle Fanarbeit das immer wieder supportet. Wir hatten vorhin diesen Begriff Expertinnen. Fans sind die Expertinnen, niemand anders. Also wir sind das vielleicht auch, weil wir zum Teil das mit begleiten, aber die Ersten sind es, die Fans. Und die müssen gehört und gefragt und in die Diskussion mit einbezogen werden. Und ich glaube, das können wir an verschiedensten Stellen einfach anbringen. Zu dem Thema, wie es weitergeht und was wir da für Aufgaben haben. Die Glaskugel ist sehr groß, würde ich mal sagen. Ich habe da viele Wünsche, ein paar Ängste, aber das ist schwer in wenige Worte zu fassen sozusagen.
Ja, danke erstmal. Helen, du wolltest noch was dazu sagen?
Ja, wenn ich es mir anmaßen darf, auch zwei Sachen zu sagen, die ich total wichtig fände für die professionelle Fanarbeit. Also das eine, was Sophia gesagt hat, nämlich ich glaube wirklich, dass das eben sowohl Fanbeauftragte als auch Fanprojektmitarbeitende halt sehr gut machen können, immer wieder zu erinnern, weil das wird jetzt ein langwieriger Prozess, wenn man es auf diese Reformthemen bezieht. Und ich habe das Gefühl, dass bei vielen, spätestens jetzt dann auch Fans, irgendwie die Puste aus ist. Und jetzt hat man so viel gemacht. Und aber eigentlich ist 2021 für mich das Jahr der Entscheidungen und das Jahr nochmal Lobbyarbeit zu machen, das überall hinzutragen. Ich glaube, dass auch Vereine als Leuchtturmprojekte sozusagen vorwärts gehen können, da auch einen positiven Konkurrenzkampf sozusagen unter den Vereinen auch initiieren können. Ja, wenn jetzt schon 8 Vereine XY umgesetzt haben, dann überlegen es vielleicht andere auch, ups, warum haben wir da eigentlich nichts? Warum können wir eigentlich nicht positiv punkten? Und ich glaube, da brauchen wir ganz dringend die professionelle Fanarbeit, nicht um die Arbeit zu machen, aber sozusagen um es aufrechtzuerhalten, vielleicht auch zu motivieren, nochmal deutlich zu machen, zu schauen, wo sind die guten Zeitfenster, wo sind die Netzwerke, wo man auch nochmal Türen aufmachen kann, um ins Gespräch zu kommen. Das wäre der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, es ist, das ist jetzt nur tatsächlich jetzt gerade mein Gedanke, aber ich glaube, es könnte ab jetzt ein guter Zeitpunkt sein, auch nochmal von eurer fachlichen Perspektive einzuschätzen, was welche Stimmungslage begünstigen kann, wenn wieder alle im Stadion sind. Weil ich habe da große Sorge davor, wenn sich ganz viel Wut über ein Jahr anstaut und man hat kein Highlight sozusagen außer das Spiel selbst, dann male ich mir aus, dass es da viel Potenzial für gibt, das auch erstmal zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, und dann wäre das aber was anderes, wie aus Jux und Tollerei mal ein bisschen durchzudrehen. Also und ich glaube, dass das total wichtig ist und da seid ihr die Expertinnen und Experten, auch da wirklich Beobachtungen intern zu teilen, zu hinterlegen, deutlich zu machen, was da auch dranhängt. Wir sprechen jetzt, weiß ich, in Freiburg immer wieder viel darüber, was ist, wenn wir alle wieder ins Stadion gehen können. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass hoffentlich alle mit einer Erleichterung wieder ins Stadion gehen können, mit Freude. Und ich sehe da aber tatsächlich große Gefahren, dass viele mit Enttäuschung und auch Wut ins Stadion gehen. Also da eher eine Beobachtungsperspektive, weil immer wenn ich das sage, so wie jetzt, dann klingt das irgendwie wie so Drohungen. Aber das soll ja gar nicht so klingen, sondern man muss das ja mal real angucken, was da für Stimmungslagen da sind und wie die sich halt äußern.
Wenn ich da direkt anschließen kann, ich finde das total wichtig, was Helene sagt, weil man muss sehr sensibel auf Sachen einfach reagieren. Und wenn wir daran denken, wo wir vor einem Jahr waren, da sind wir in eine Corona-Zeit gegangen, kurz nach der Geschichte mit Spielabbruch oder eventuell dass der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen kann wegen bestimmten diffamierenden Äußerungen. Das ist nicht beendet worden, sondern das ist einfach nur abgebrochen worden für alle. Und das ist eine Emotion, die trotzdem noch besteht. Und ich glaube, da muss man gucken, welche Emotionen haben sich jetzt noch aufgebaut, wie müssen wir sensibilisieren und wen und an welcher Stelle. Wo muss man vorsichtig sein, mit was kann man vielleicht rechnen, was könnte eventuell sein. So, also das ist ganz wichtig, was Helene sagt, weil wir werden uns irgendwann wieder treffen. So, und es wird Emotionen geben in die verschiedensten Richtungen. Und wir müssen aber auch dran denken, woher kommen die denn auch und auch von welchem Level aus starten wir denn eigentlich so. Das finde ich ganz wichtig. Ja.
Die große Chance ist, dass jetzt noch beeinflussbar ist. Wann haben wir das denn im Fußball schon mal? Also, und es ist jetzt beeinflussbar und es können Vereine und Verbände beeinflussen, mit welcher Stimmungslage organisierte Fans wieder ins Stadion gehen werden, weil das halt nicht in 2 Wochen sein wird. Und ich spreche jetzt von der Vollauslastung, nicht von der Teilzulassung. Und dann haben wir da noch Zeit und da kann ich Einfluss drauf nehmen, wenn ich das verstehe, was kommen kann und wenn ich einen Wille habe, da eben auf den viel zitierten Richtungswechsel zu pochen.
Da schließt sich meine Frage auch quasi direkt an und die geht diesmal an Christian. Christian, aus Sicht der Fanbeauftragten, die ja als irgendwo auch als Schnittstelle zwischen Fans und Vereinen dastehen, was glaubst du, was aus eurer Sicht bei den Vereinen an Vorarbeit geleistet werden kann, damit nach Corona vielleicht das Umfeld etwas ruhiger gestaltet wird als befürchtet?
Also ich glaube, die grundsätzliche Sache ist die, weiterhin den Dialog zu suchen und auch jetzt die Sachen aufzugreifen. Aus meiner Sicht muss es gar nicht mal nur gesehen werden, was könnte da sozusagen Wut aufstauen, sondern ich glaube, dass es auch rein aus positiver Emotionalität dazu kommen kann, dass es zu Situationen führt, wo dann anschließend andere Funktionsgruppen vielleicht sagen, oder hat jetzt eine Fanszene über die Stränge geschlagen. Also deswegen, das Thema wird es auch so geben. Ich habe letztes Mal so einen Vergleich gebracht. Früher, wir haben da so in einem Tal gewohnt und wenn man auf die andere Seite geguckt hat, wenn im Frühjahr die ersten Jungbullen auf die Weide durften, dann haben die rumgetollt und sind gesprungen, alles Mögliche. Und ansonsten im Laufe des Jahres hat man die eigentlich nicht mehr so richtig wahrgenommen, weil die da entweder gegrast haben oder halt einfach rumgestanden sind. Und ich glaube, dass dieses Gefühl ja auch eins sein kann und was zu Dingen führt, wo genauso dann zu bearbeiten ist oder man auch schauen kann. Aber jetzt auch auf diese andere Seite, wir müssen einfach im Dialog bleiben, wir müssen aber auch gucken. Und ich merke, dass da auch ein Interesse da ist von einigen Clubs, dass sie auf die Kolleginnen zugehen und sagen, hier, da war die Taskforce, was ist denn da besprochen worden, was sind da für Ergebnisse und was können wir denn wie umsetzen? Erklär mal Punkte, erklär mal Dateibereiche. Und deswegen haben wir ja uns ja auch mit den Kollegen zusammengesetzt, haben da schon auch einige Sachen mitgeteilt als Vertreterin der Fans in dieser Taskforce und sind da auch weiterhin für Gespräche bereit. Und gleichzeitig würde ich auch jedem Club Mut machen, wenn er zu einer bestimmten Sache eine Meinung, eine Position hat, da auch weiterhin dran zu arbeiten. Nicht zu warten, bis es irgendwo entschieden wird, sondern auch zu sagen, hier, wenn wir da ein Thema haben, das uns wichtig ist, dann lass uns mit anderen Clubs, mit anderen Vereinen in Kontakt gehen, lass uns darüber diskutieren und dann schauen, wie viele man ist und was es dann vielleicht für eine Bedeutung haben kann für zukünftige Entscheidungen und Themen. Wie gesagt, das, was mit den Fernsehgeldern aus meiner Sicht so zum ersten Mal für mich sichtbar war, dieser Prozess darf gerne bei anderen Themen auch fortgeführt werden.
Super, danke schön.
Wenn ihr jetzt, also wir haben ja jetzt so drüber gesprochen, Glaskugel, was passiert denn, wo sind wir denn? In einer Pressekonferenz hieß es, wir springen in die Rakete Richtung 2030 gemeinsam. Mich würde aber eher interessieren, so ein bisschen, was zeitlich realistisch auch umzusetzen ist. Also die Saison, würde ich jetzt mal sagen, hakt man irgendwie ab. So bei der nächsten ist man sich auch noch unsicher. Aber wenn ihr jetzt, oder Helene und Christian, wenn ihr jetzt zwei Dinge hättet, die ihr gerne umgesetzt sehen würdet, bis zum Beispiel Mai 22, ist jetzt so noch eine Saison Zeit. Gibt es da was euch direkt in den Sinn kommt, wo ihr echt, was ihr feiern würdet, dass das passiert ist? So. Also feiern, aber ihr wisst, was ich meine.
Bei mir ist die Zeitschiene früher und vielleicht klingt das auch überheblich, aber ich glaube es nicht, sondern ich glaube, das rein ein Wille zur Veränderung. Meine Erwartung ist, dass wir bis zum Sommer die Fandialog-Dinge umgesetzt haben, weil es gibt beim Club-Fandialog zum Beispiel, es gibt auch bevor wir das geschrieben haben, Erarbeitung von Gütekriterien, von Praxisstandards etc. Also das ist sozusagen auch da, dann sind unsere Sachen da, dann sind die Sachen aus der Taskforce da, man muss die zusammenführen und dann aber auch beschließen. Also das erwarte ich, die Kommission Fans und Fankulturen erwarte ich aus dieser heraus, ein Anfang dieser partizipativen Forschung, um das nochmal klarzumachen, das bedeutet sozusagen, dass ich nicht einfach über jemand forsche oder Umfragen mache, sondern dass ich mit denen ich später die Umfragen machen will, diesen Prozess von Anfang an gestalte. Und dann haben wir nämlich keine Marketing-Umfragen mehr, sondern dann können wir wirklich mal in Erfahrung bringen, welche Bedürfnisse sind denn da unter diesen vielen verschiedenen Fans? Wer hat denn Interesse, wo mitzubestimmen? Wo möchte jemand Informationen und wo nicht? Wo soll der Fußball hingehen? Also um das vielleicht einfach diesen Begriff mal ein bisschen auch zu erklären. Und ich glaube, also diese drei Punkte zum Beispiel ist meine Erwartung tatsächlich bis zum Sommer. Wenn das nicht passiert, dann braucht es sehr gute Gründe, die sehr transparent gemacht werden müssen, warum das nicht möglich ist, weil es erschließt sich mir nicht. Und ich merke, dass ich, aber auch viele andere keine Geduld mehr haben, da nochmal ein Jahr Schleifen zu drehen, weil einfach alles da liegt. Man kann nicht noch mehr erarbeiten dazu. Man muss es tun. Und dann wäre für 2022, tatsächlich erste Effekte spüren von den Maßnahmen, die in der Taskforce vorgeschlagen sind, die auch zum Teil Unternehmensführung, also Good Governance-Geschichten betreffen, aber auch zum Beispiel diese ESG-Kriterien oder andere, um dann zu sehen, was bewirken die schon. Und ich finde gleichwohl, dass wir unabhängig der Taskforce dringend weiter über ein nationales Financial Fair Play beziehungsweise Möglichkeiten, wie das übersetzt werden kann, Lizenzierungsverfahren sprechen müssen. Das heißt, es wäre sozusagen da vielleicht meine Erwartung, doch nochmal einen größeren Diskurs dazu zu starten und zu gucken, wie das übersetzt werden kann, weil vor einem Jahr 13 Vereine Insolvenz bedroht, erste und zweite Liga, dritte Liga haben wir ja noch alle Augen zu, ja, also es gibt ja auch noch eine Taskforce dritte Liga, Amateurvereine, also das ist ja wirklich eine große Bandbreite und wirtschaftliche Stabilität und wirtschaftliche Vernunft ist kein Fan-Thema, sondern Thema vom Fußball insgesamt und das muss spätestens 2022 gelöst sein, dass es da eine klare Richtung gibt und auch keine Ausschereien möglich sind. Und 50+1 erhalten muss ich nicht erwähnen extra, oder? Das ist sowieso unabdingbar.
Bezogen auf die Taskforce-Ergebnisse kann ich nur sagen, es ist ja von der Moderatorin auch klar mitgeteilt worden, dass es darum ging, ein Papier zu schreiben, das anschlussfähig ist. Von dem her ist da ganz klar meine Erwartung, dass die meisten Punkte umgesetzt werden oder zumindest so erklärt werden, in welchem Zeitrahmen die diskutiert werden, weil wenn sie anschlussfähig sind, gibt es ja keinen Grund, das nicht umzusetzen. Ich glaube, dass wir ein paar Punkten auch tatsächlich schon viel weiter sind, wie die Öffentlichkeit weiß, zum Beispiel im Thema Club-Fan-Dialog, Gütekriterien, verschiedene andere Bereiche, da ist schon eine Arbeit geleistet worden in den letzten Jahren. Und ansonsten wäre mein konkreter Wunsch noch direkt auf Fußball, dass wenn da eine große Auslastung wieder möglich ist, dass wir dann eine Stimmung gemeinsam hinbekommen, dass Leute sehr gerne wieder zum Fußball gehen. Also die Stimmung meine ich im Vorfeld, dass sich alle Fangruppen, Funktionsgruppen drauf freuen und eigentlich mit einem positiven Gefühl dahin gehen. Das wäre eigentlich das Beste. Und da hat man natürlich in der Hinsicht viele Vorarbeiten auch geleistet. Und da müssten auch schon ein paar Themen geklärt sein, damit auch das so sein kann. Aber ich fände es schade, wenn Gruppen, Leute, vielleicht ganze Fanszenen dann einfach auch sich weiterhin vom Fußball abwenden und würde die gerne zurückgewinnen. Im positiven Sinne.
Ich würde gern noch ergänzen, weil mir immer wieder einfällt, dass ich natürlich auch in meiner Blase bin, in der ich alles schon 100-mal diskutiert habe und mir so vieles klar ist und das aber überhaupt nicht voraussetzen kann. Wenn ich jetzt nochmal gucke, was hat die DFL schon angekündigt auf Grundlage dieses Taskforce-Berichts, dann wurde die Arbeitsgruppe Wirtschaftliche Stabilität gegründet von der DFL. Und ich bin jetzt mal positiv unterstellend, bisher, wenn ich Arbeitsgruppen bei der DFL mitbekommen habe, war das nicht, wir gründen einen Arbeitskreis und dann gucken wir mal weiter. Das heißt, es wäre aber die Erwartung, dass das tatsächlich eine Arbeitsgruppe ist, die auch relativ schnell sozusagen Maßnahmen liefert und die auch verankert. Und dann hat die DFL ja auch angekündigt, diese Empfehlung mit einem Beirat aufzugreifen, um sozusagen auch den gesamten Prozess längerfristig auch mit außenstehenden Menschen in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, wenn man diesen Maßnahmenkatalog oder Zielbild nochmal genauer anschaut, dann sieht man, dass bei jedem Punkt ist ein erster Schritt möglich und zwar jetzt. Und jetzt meine ich dann bis zum Sommer. Und natürlich braucht es unterschiedlich lang. Ich kann nicht Geschlechtergerechtigkeit von heute auf morgen umgesetzt haben im Sinne, dass es gegeben ist. Ich kann aber die Maßnahmen dafür einleiten. Und ich glaube, das wäre jetzt nochmal ein Schritt, den wir vielleicht auch in unserem Zukunft-Profifußball-Netzwerk machen müssten, das vielleicht auch nochmal aufzuzeigen. Das kann aber auch was sein, was alle zusammen machen können, nämlich zu schauen, wichtig ist, dass sichtbar wird, dass ernsthafte Schritte in diese Richtung gegangen werden und dass man vielleicht auch nochmal rausfindet, welcher Punkt braucht vielleicht wirklich nur, sagen wir mal, eine Entscheidung auf der Mitgliederversammlung DFL. Das wäre für mich diese Kommission Fans und Fankultur und deswegen sehe ich die so kurzfristig. Und dann braucht aber eine Implementierung eines Menschenrechtskonzepts, da kann man die Entscheidung treffen und dann muss man aber durchbuchstabieren auf allen Ebenen, was das dann bedeutet und das braucht Zeit und dann muss das aber immer wieder sichtbar gemacht werden. Deswegen, ich glaube, es ist eine spannende Frage, nochmal viel länger über Zeitdimensionen nachzudenken und woran merkt man, dass es dann auch Veränderungen gibt. Bis zum Sommer müsste eigentlich dieses Screening von der DFL allerspätestens stattgefunden haben in der Aufführung, was haben wir schon umgesetzt, wo sind wir gerade dran, wie viele Schritte gibt es noch für welches Thema zu tun.
Ja, ich höre einen Haufen Arbeit, der auch noch vor euch steht. Es ist nicht nur einfach ein Abschluss der Taskforce, über die wir uns heute unterhalten haben, sondern da steckt noch viel mehr dahinter. Was mir jetzt bei der ganzen Sache nochmal eingefallen ist, wie schafft es denn die AG-Fankultur, die verschiedenen Fanbündnisse alle irgendwie in ein Boot zu holen? Weil das ist ja eigentlich das Problem, denn die DFL ist ja an sich als ihre Institution gefestigt und dann hat man ja jetzt, habt ihr ja wahrscheinlich, ich will nicht sagen ein riesiges Problem, aber eine große Aufgabe zu gucken, die verschiedenen Interessenlagen alle unter einen Hut zu bringen. Wie nehmt ihr das wahr? Also ja, würde mich mal interessieren.
Ich mache mal den Anfang. Ich finde es so witzig, weil ich noch nie einen aktiven oder organisierten Fan, der aktiv in Fanpolitik ist, getroffen habe, mit dem ich mir nicht klar war, was unser gemeinsames Ziel ist, ohne dass wir miteinander gesprochen haben. Also ich finde, das kennzeichnet, ich war einmal bei der COS auf einem Podium und stand mit jemand da und wir konnten uns sozusagen die Sätze gegenseitig sagen, nicht über die Wege, und das finde ich immer wichtig, nicht über die Wege, wie man die Ziele erreicht, aber über die Ziele musst du dich ja einfach nicht verständigen, weil die halt auf der Hand liegen und weil die klar sind. Und deswegen glaube ich, darüber muss, natürlich muss man immer wieder drüber sprechen, aber eigentlich sind die einhellig. Und wir haben so viele unterschiedliche Organisationen in Deutschland, weil es sehr viele Wege gibt, um Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, das immer wieder unter einen Hut zu bringen. Ich sehe da aber nicht die AG-Fankulturen als den richtigen Ort sozusagen dafür, sondern das muss man vorher machen, damit man dort möglichst geballt auflaufen kann und sozusagen für die Sache, für die Ziele einstehen kann. Und eher, wir haben da vielleicht eher eine Funktion zu erklären, dass das ein Weg in die Richtung ist oder dieser Weg gewählt worden ist, ein anderer Weg von jemand anders gewählt worden ist. Und dann muss ja auch nochmal für alle klar sein, dass aktuell nicht, also keineswegs alle bundesweiten Fanorganisationen und Bündnisse an diesen Dialogstrukturen beteiligt sind, sondern dass im Moment unsere Kurve Finn und QFF sind und dann auch die BBAG noch, wenn man jetzt so im Ligenfußball bleiben will, hoffe ich, habe ich jetzt niemand vergessen. Und auch da ist ja erstmal die große Herausforderung, wie kann man Kommunikation so attraktiv gestalten, dass erstmal alle dran teilhaben wollen. Das, glaube ich, wäre nochmal vorrangig die Frage dazu, wo ich immer wieder sage, darauf Antworten zu finden, da kann man auch Fans fragen, aber dafür werden Menschen bezahlt und machen das hauptamtlich und nicht ehrenamtlich, um sich damit auch sehr intensiv auseinanderzusetzen.
Ja, Christian, würdest du dann auch sagen, als Entschuldigung, bevor ich Sophia jetzt nochmal, oder wolltest du zum Thema direkt was dazu sagen?
Nur ganz kurz, wollte ich anschließen, was Helene gesagt hat. Ich finde es immer wichtig zu unterscheiden, von was wir sprechen. Also Christian und ich, wir machen das hauptberuflich und die Fanvertretungen sind dort ehrenamtlich. Und es sind enorme Strukturen in den Fanvertretungen für DFB, DFL, für die professionelle Fanarbeit. Wir haben relativ klare Strukturen, weil das auch hauptamtlich ist. Und die Fankultur ist so vielfältig. Also da die Frage zu stellen, wie könnt ihr alles abbilden, kommt auch von Vereinen und Verbänden oft. Also das ist manchmal nicht fair, finde ich so, in der Leistung, die da gebracht werden muss, ja, und die gebracht wird. Also am Ende sprechen sie über dieselben Ziele. Die Wege sind unterschiedlich, aber die Ziele sind gleich. Aber sie sprechen, also es sind so viele. Ich finde, da sollte man einfach nur sagen, es ist super, dass die da sind, die Ziele hier artikulieren, wie die Wege sind, das ist unterschiedlich. Also das ist so manchmal die Herangehensweise, die man auch bei den Verbänden so erlebt, wo man merkt, man muss unterscheiden, das ist ein Hobby von denen. Die machen es ehrenamtlich, die engagieren sich, weil sie Bock haben, nicht weil sie dafür Millionen kriegen, so,
ja. Ja, Christian, bist du dann auch der Meinung, dass es dann nur eigentlich Wege gibt und keine wirklichen Ziele? Oder wie würdest du es definieren?
Ich hätte es jetzt so formuliert, dass, glaube ich, man gucken muss, Beispiel auch Club-Fan-Dialog, dass jeder, der mitmachen will, sich daran beteiligen kann. Und das muss halt gewährleistet sein. Und wenn jemand aber von sich aus sagt, ich möchte aus dem und dem Grund nicht mitmachen, dann muss man das akzeptieren. Aber man kann trotzdem schauen, ob es nicht vielleicht Punkte gibt in dieser Begründung, wo man vielleicht Dinge ändern muss. Und wenn es dann aber einfach so ist, nee, ich habe keine Lust oder keine Zeit, wie auch immer, dann sind es für mich Punkte, okay, da kann man nichts ändern. Aber wenn es Themen sind, die eher an der Struktur oder an der Art und Weise, wie man über Themen spricht oder zum Beispiel das Thema Beratungsgremium versus was können wir denn auch Entscheidungen, dann muss man das schon auch miteinander diskutieren und auch besprechen. Aber das wäre dann eine Chance von dieser neuen Kommissionsstruktur, das zu tun. Ansonsten glaube ich, dass es immer so sein wird, dass Leute mitmachen und andere Leute oder Gruppen, Organisationen sagen, nee, das ist für uns das nicht das Thema. Und da dann offen zu sein, weiter dran zu bleiben und gleichzeitig aber nicht so arg zu trauern und zu sagen, wir machen aber dann mit den Leuten, die da im Moment sich das vorstellen können, weiter, ohne die aus dem Blick zu haben. Und so würde ich es jetzt benennen.
Es bleibt ein spannender Prozess. Also vieles ist natürlich noch offen, aber ich denke, trotzdem haben wir heute hier, glaube ich, den Großteil besprochen. Aber ich gebe hier gerne nochmal an den Dennis weiter. Das ist sicher noch eine Frage.
Tatsächlich nicht. Ich muss erstmal all das ordnen, was ich gerade an Input bekommen habe. Das war sehr viel, was ihr beiden erzählt habt. Und auch trotz der fortgeschrittenen Zeit für unseren Podcast dann doch ziemlich komprimiert. Auf jeden Fall war super interessant, was ihr dazu erzählen konntet, zur Taskforce erzählen konntet, auch zu dem, was uns vielleicht zukünftig erwarten wird oder erwarten könnte. Dafür gilt auf jeden Fall schon mal ein dickes Dankeschön von uns. Ich würde euch allen, Sophia, Christian, Helene, nochmal sozusagen ein Schlusswort geben, falls ihr etwas sagen möchtet, nochmal unbedingt noch was loswerden wollt, was wir vielleicht auch noch in uns aufsaugen könnten.
Wahnsinnig schwierig. Wir haben über so viele verschiedene Sachen gesprochen.
Oh ja.
Ich glaube, es wäre vielleicht eine gute Balance hinkriegen im Fußball generell, in den Vereinen, aber auch in allen möglichen Gesprächsrunden zwischen Gesprächen, Information und dann aber auch Entscheidungen, die sichtbar werden, damit wir nicht immer bei den Gesprächen hängen bleiben, so wertvoll sie sind, um klüger zu werden.
Christian will nichts mehr sagen. Also ich kann nur so abschließend sagen, so von außen betrachtet, ein Riesendank an die, die sich für die Faninteressen da einsetzen in der Taskforce, ob jetzt DFL, DFB, was da passiert, das ist enorm. Ich finde, das gilt für uns als Fanarbeit immer einfach zu unterstützen und zu supporten an den Stellen, wo wir das können. Und ich würde mir wünschen, dass wir in einem Jahr, weiß ich nicht, die Kommission Fankulturen haben. Das fände ich super klasse, mit den AGs Entscheidungen mit treffen können und dass dann klar ist, die Expertinnen kommen aus den Fankreisen so, und die werden als erstes gefragt. Das wär echt eine schöne Geschichte.
Ja, das ist doch ein super Abschluss, auch wenn der Christian... Wissen Sie, er möchte tatsächlich noch mal ein kurzes Schlusswort unseren Hörern zukommen lassen. Es würde, glaube ich, alle freuen.
Ja, ich glaube, dass eigentlich die Schlussworte schon immer wieder mittendrin gefallen sind, so was wir auch an Wünsche haben. Und deswegen habe ich da eigentlich gar nicht groß noch mal da eine Zuspitzung. Ich bin einfach total gespannt. Und was ich vielleicht noch machen möchte, ist, uns allen auch Mut zuzusprechen und auch auf die positiven Dinge zu schauen. Ich glaube, dass wir immer wieder in der Situation sind, dass wir uns selbst eine sehr hohe Messlatte geben, mit sehr hohen Erwartungen an den Punkten, die wir erreichen wollen, und manchmal auch dadurch gefühlt für uns selber scheitern oder nicht so viel erreichen, weil wir die Messlatte hochlegen. Und ich glaube, dass man auch auf die Punkte achten sollen, die wir erreichen können oder wo wir erreicht haben. Ich finde es auch gut, dass man kritisch ist und selbstkritisch, und natürlich soll man auch nicht die Ziele zu klein setzen, aber ich habe in den letzten Wochen auch einige Diskussionen gehabt, wo ich das Gefühl hatte, wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch uns alles zu klein und uns selber zu schlecht reden oder auch ja manche Fanvertreter dann zu schlecht reden von dem, was sie erreicht haben. Weil das, was bleibt, ist nach wie vor auch diese Zukunftspapiere, die Positionspapiere. Diese Arbeit ist aus meiner Sicht nicht umsonst und wird weitergetragen werden und da nicht aufgeben.
Ja, dann bleibt uns noch zum Abschluss zu sagen, nochmal euch dreien ein wirklich fettes Dankeschön, dass ihr hier gewesen seid. Auch danke für euren Einsatz. Ich glaube, da spreche ich vielen Fußballfans dann einfach auch aus ihrer Seele, und vielen lieben Dank, und zum Abschluss gebe ich Martin nochmal das Wort.
Naja, da gab es eigentlich nichts mehr zu übergeben. Du hast alles gesagt, auch mein Dank nochmal an alle. Ihr macht großartige Arbeit. Ich glaube, da spreche ich auch für alle Beteiligten, die heute hier auch am Hörer oder wo auch immer waren, um die Sendung mitzubekommen. Ja, bedanke mich bei euch, wünsche euch eine gute Zeit, hoffe, dass wir uns dann wirklich in Präsenz bald sehen. Also fand auch diesen Einwurf mit Vorbereitung des ersten Spiels wieder zurück in der Kurve ganz klasse, wie das dann mit der Stimmung ablaufen wird. Da bekommt man dann Gänsehaut. Also ich hoffe, wir können es wirklich auch gut vortragen und vorbereiten dann. Also vielen Dank für die sehr tolle Runde heute hier und ja, allen eine gute Zeit. Bis gelegentlich.
Tschüss. Dankeschön. Danke.